Ja, ich grüße euch auch recht herzlich in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, von dem wir schon gesungen haben. Welch einen wunderbaren Gott wir doch haben. Und wir befinden uns in unserer Predigtreihe Christus, die Quelle und Freude der, und Kraft, die wir uns schon seit einigen Monaten anschauen. Befinden wir uns im Philipperbrief Kapitel 1 und die Verse 27 bis 30. Und da haben wir letzte Woche schon begonnen und ich möchte das kurz nochmal zusammenfassen. Unser Herr hat sich den Apostel Paulus zu einem wunderbaren Instrument gemacht, zu einem Werkzeug. Er war ein auserwähltes Werkzeug, der zunächst die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hat, aber als auserwähltes Werkzeug sollte er den Namen des Christus vor Heiden und vor Könige bringen und vor die Kinder Israels. Und als Begründung sagt er dem Paulus selbst, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Nun, der Apostel Paulus hat genau das getan. Er hat verkündigt und er ist gegangen, er wurde gesandt, er ist ein Apostel, ein Gesandter des Herrn Jesus Christus und er gründete Gemeinden und er musste viel leiden. Und im Philipperbrief sehen wir diese Umstände des Paulus. Er befindet sich nach vielen Jahren des Dienstes in Hausarrest in Rom. Zuvor hatte er während seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde in Philippi, dort im Osten Mazedoniens, gegründet. Und er stand mit dieser Gemeinde in einer innigen Beziehung. Botschafter wurden hin und her gesandt. Sie versorgten ihn. Und jetzt schreibt er dieser Gemeinde, die sich auch Sorgen machte um sein Wohlbefinden. Und er zeigt ihnen sehr wohl auf, dass die Umstände, in denen er sich befand, dort in Rom, dem Evangelium positiv gereichten, dass die Umstände hatten das Evangelium in Rom gefördert. Besonders wurde das Evangelium unter den Prätorianern bekannt. Es kamen dort Leute zum Glauben. Paulus' Umstände sollten sich zum Heil auswirken, auch für ihn selbst. Und Paulus wurde auch vom Herrn weiterhin geschult und selbst durfte er wachsen an all dem, was er erlebte. Nun jetzt in Kapitel 1, Vers 27 bis 30, Kapitel 2 kommen wir noch, sehen wir den Aufruf des Paulus an die Gemeinde, ein Aufruf zur einheitlichen Bekämpfung von Irrlehren, sie sollten zusammenstehen, sie werden aufgefordert und ermahnt, einmütig für das Evangelium des Glaubens zu stehen, festzustehen im Glauben und miteinander zu kämpfen. Sie sollten sich durch niemanden zurückschrecken lassen und ganz im Gegenteil, sie sollten erfahren, dass der Glaube ein Gnadengeschenk ist, aber auch das Leid um Christi willen, sollten sie als ein Gnadengeschenk bezeichnen. Und so habe ich die Predigt überschrieben mit Kennzeichen würdigen Wandels in der umkämpften Gemeinde des Christus. Das ist jetzt der zweite Teil dazu. Lasst uns vor der Predigt noch einmal beten, ihr dürft gerne noch einmal aufstehen. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir Einblick haben in die frühe Gemeinde, in die Gemeinden, die entstanden sind durch den Dienst der Apostel, besonders jetzt auch durch den Dienst des Paulus und Silas, die Gemeinde in Philippi, die sich Sorgen machte um ihren großen Propheten und Apostel vielmehr. Herr, danke dafür, dass du uns Gnade schenken kannst, auch von diesen Umständen zu lernen. Herr, bleibende Wahrheiten, die wir auch in unserem Leben anwenden dürfen. Mögest du auch die Kennzeichen eines würdigen Wandels in unserer Gemeinde finden, dass wir würdig des Evangeliums wandeln, Herr. Das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Segne dein Wort an uns. Dein Wort hat Kraft, uns zu verändern. Und darum bitten wir dich auch. Heilige du uns, die wir glauben. Errette die, die verloren sind. Um deines Namens willen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, das Erste, was wir in diesem Absatz, und ich lese ihn euch noch einmal ab Vers 27 vor, was wir erkennen, ist, dass die Gemeinde feststehen soll in einem Geist. Da heißt es Vers 27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme oder euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Soweit das Wort Gottes. Die Gemeinde zu Philippi, die Paulus unter der Wirkung des Geistes mit Silas zusammen 10 Jahre zuvor gegründet hatte, sie sollte jetzt ermahnt und ermutigt werden, des Evangeliums würdig zu wandeln. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist deshalb würdig, weil sie von unserem Herrn Jesus Christus handelt. Daher erhält sie seine Würde. Es ist das Evangelium zur Errettung verlorener Menschen. Es ist das, was Gott in unserem Leben getan hat, als wir unsere Knie gebeugt haben, um ihn allein anzubeten. Jetzt, wie könnten wir irgendetwas anderes tun, als ihm zu dienen? Ein würdiger Wandel bedeutet, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein, unsere Leiber ihm hinzugeben. Genau das erwartet Paulus, der sich nicht 100% sicher war, ob er die Philipper wiedersehen würde, aber sagte, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich abwesend bin und von euch höre. Dieses eine müsst ihr tun, ihr müsst würdig des Evangeliums wandeln. Das ist wichtig. Das ist nicht nur ein nur noch diese Kleinigkeit nebenbei, sondern das ist das Entscheidende. Und mit einem einzigen Befehl zeigt er diese 4 Kennzeichen, die auch eigentlich Befehle sein können, aber einen Befehlscharakter erhalten, durch diesen Befehl würdig zu wandeln. Da heißt es, steht fest in einem Geist. Nun, das ist ein militärischer Begriff. So wie ein Soldaten seinen Posten, den er bekommen hat, auf dem Schlachtfeld nicht, von dem er nicht weichen sollte. So sollen die Christen in Philippi und auch wir in der Erweiterung und Anwendung des Textes, auch wir, feststehen, und zwar in einem Geist. Und damit ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern in einer Gesinnung. Wir sollen eins sein. Und hier beginnt der Apostel Paulus das Thema der Einheit in diesem Brief, das so wichtig ist für die Gemeinde Jesu Christi, zu betonen. Steht fest in einer Gesinnung. Warum muss man feststehen? Nun, das Buch des Philipperbriefes vielmehr eröffnet uns auch in Kapitel 3, dass es Angriffe gab. Da heißt es in 3, Vers 2, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung. Nun, die Judaisten versuchten, die Christen madig zu machen. Sie wollten das Judentum bei ihnen einführen und das Christentum als verkehrt erklären. Nun, so ist die Gemeinde ständig unter Beschuss. Seit Anbeginn haben wir das gesehen, selbst in der Gemeinde in Philippi. Schon bei dem ersten Dienst gerieten Paulus und sein Begleiter Silas unter Beschuss. Denn das, was dort verkündigt wurde, gefiel den Widersachern überhaupt nicht. Nun, als Gemeinde mussten sie feststehen. Sie mussten wissen, wofür sie stehen. Und dann führt er fort und sagt, als zweites Merkmal steht nicht nur fest in einem Geist, in einer Gesinnung, sondern seid einmütig, beziehungsweise, dass ihr einmütig miteinander kämpft. Und er wechselt jetzt von diesem militärischen Begriff des Feststehens zu einem sportlichen Begriff. Miteinander zu kämpfen. Und damit sind nicht Waffen gemeint, sondern ein Ringkampf gemeint. Gemeinsam zu ringen für die Wahrheit des Evangeliums. Da heißt es, kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und wir haben das beim letzten Mal uns kurz angeschaut. Das ist genau das, was Judas in seiner kleinen Epistel schrieb in Vers 3, kämpft für den einmal den Gläubigen übergebenen Glauben. Das ist der Inhalt des Glaubens, für die Wahrheiten, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Ihr Lieben, das wird heute wie damals auch bekämpft. Und es geht darum, die Wahrheit zu verdrehen. Nur ein bisschen, am besten nur ein wenig zu verdrehen, damit es der Wahrheit möglichst nahe kommt und es nicht so offensichtlich ist. Ihr Lieben, deshalb, wie wir beim letzten Mal erwähnt haben, haben wir unser Glaubensbekenntnis auch möglichst präzise gemacht oder ausführlicher gemacht, damit ihr wisst, wofür wir im Glauben stehen. Nun, unsere Richtschnur allein ist die Heilige Schrift. Unser Glaubensbekenntnis drückt nur aus, wie wir die Heilige Schrift verstehen, wie wir sie anwenden, welche Art von Auslegung wir benutzen. Paulus sagte, kämpft miteinander. Statt gegeneinander zu kämpfen, sollten sie miteinander kämpfen. Ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, eine Gemeinde von Gläubigen, die angegriffen wird von außen, die sich nicht einig ist, die nicht sagt, wir stehen für einen gewissen Leib, von eine bestimmte Doktrin, für eine bestimmte Lehre stehen wir ein. Wenn wir nicht uns einig sind, wenn wir nicht übereinkommen und eines Sinnes sind, dann ist die Angriffsfläche der Gemeinde sehr groß. Statt gemeinsam gegen die Feinde zu kämpfen, bekämpfen wir dann einander und argumentieren miteinander. Deshalb ist es für eine Gemeinde wichtig, erstens fest in einem Geist zu stehen und dann einmütig miteinander zu kämpfen. Wir stehen für diese Wahrheiten und deshalb nochmals haben wir auch bei der Mitgliederaufnahme in der Gemeinde euch gefragt, könnt ihr hinter diesem Glaubensbekenntnis stehen? Könnt ihr das glauben, was wir hier schriftlich ausgedrückt haben? Das ist wichtig. Nun, manchmal vergessen wir vielleicht, dass wir das getan haben, aber ich möchte euch daran erinnern, wir haben einen bestimmten Glauben und für diesen Glauben treten wir ein. Es ist nicht so, jeder nach seiner Fasson. Wir können sowieso nicht sagen, was die Bibel sagt. Jeder kann das so auslegen, wie er möchte. Hauptsache, wir sind uns irgendwie alle einig. Jesus im Mittelpunkt. Ah, ja, leg deinen Arm um mich herum. Wir sind alles Freunde. Nein, die Einmütigkeit der Einheit des Geistes, der dafür verantwortlich ist, dass wir eins gemacht worden sind, die drückt sich darin aus, dass wir auch in der Lehre eins sind. Ich meine, wie kann ich euch lehren, dass ich hier heute neue Offenbarungen habe? Der Herr hat mir gesagt, heute Nacht in einem Traum, jemand von euch hat hier Bauchschmerzen. Ja, ich weiß genau, jemand hat wahrscheinlich Bauchschmerzen von euch heute gehabt schon. Oder Kopfschmerzen. Nein, es gibt diese Offenbarung des Wortes Gottes. Die Bibel ist ausreichend und hinlänglich für alles das, was wir glauben. Deshalb müssen wir den Glauben des Evangeliums kennen, besonders in Hinsicht auf das Evangelium, weil das Evangelium die rettende Botschaft ist. Eine verkehrte Lehre in Bezug auf das Evangelium ist tödlich. Und es braucht nur ein klein bisschen hinzugefügt werden. Oh ja, wir glauben auch an die Gnade, aber wir müssen ein bisschen für unser Heil tun. Das sagt Paulus. Wer das glaubt, der sei verflucht. Galater 1. Wir müssen das Evangelium glauben, wie der Herr Jesus Christus, wie die Schrift es uns offenbart hat. Andernfalls ist es kein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Nun, dieses Evangelium hatte Jesus dem Apostel Paulus deutlich gemacht. Und er wurde zu einem Boten in der frühen Christenheit und er reiste in Gegenden, wo das Evangelium nicht bekannt war und Gemeinden entstanden. Aber wisst ihr was? Nicht nur Gemeinden. Die Menschen standen nicht da und sagten, oh, wir haben schon so lange auf euch gewartet, sondern es gab immer auch Widersacher. Der Kampf, den Paulus erlebte, war genau das, was ihm angekündigt wurde. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Genau das erlitt er. Nun, der dritte Punkt ist, ein Kennzeichen des würdigen Wandels einer Gemeinde ist, sie lässt sich durch ihre Widersacher nicht einschüchtern. Ihre Gegner lässt sich nicht durch sie einschüchtern. Und wenn wir in einem Geist feststehen, im Glauben die Stellung halten und wir gemeinsam einmütig für den Glauben kämpfen, für die objektiv offenbarten Wahrheiten des Wortes vereint ringen, dann kann eine solche Gemeinde durch nichts und niemanden eingeschüchtert werden. Nun, wie können wir schlimmstenfalls eingeschüchtert werden? Wie wurden die Gemeinde eingeschüchtert? Durch Androhung des Todes. Wir bringen euch um. Wir werden euch das Leben nehmen. Nun, wir lassen uns nicht einschüchtern, wenn unser Leben bedroht wird. Paulus machte klar, Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Es ist gut für Christus zu leben und er sagte, es ist sogar schwierig zu entscheiden, wofür ich mich entscheiden sollte. Innerlich bin ich zerrissen. Irgendwo möchte ich jetzt schon bei dem Herrn sein. Christus ist ein Gewinn, bei ihm zu sein, in seiner Herrlichkeit. Aber ich wähle und ich entscheide mich bewusst, auch ein Leben weiterhin hier zu führen, wenn der Herr das so will, um des fruchtbaren Dienstes willen. Wir sind dadurch als solche, die würdig dem Evangelium des Christus sollen, nicht eingeschüchtert, wenn jemand uns den Tod androht. Ich musste heute Morgen beim Lesen der Schrift an 2. Korinther Kapitel 2 denken. Da sagt der Paulus den Korinthern, ein paar Jahre, vielleicht 5 Jahre vorher, schreibt er den Korinthern und sagt, Gott, 2. Korinther 2 und Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Nun, Paulus, der mit seinen Begleitern in die Städte ging, der verkündigte das Evangelium und er triumphierte. Denn die Erkenntnis des Christus wurde offenbar gemacht. Vers 15, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch. Ihr Lieben, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir würdig wandeln, sind wir für Gott ein Wohlgeruch. Und das Bild, das hier der Apostel Paulus benutzt, ist das Auftreten, der Siegeszug eines römischen Feldherrn, der in Rom geehrt wurde und der mit seiner Beute und seinem ganzen Siegeszug vor dem Kaiser marschierte. Die Straßen waren voll und Blumen wurden auf die Straßen geworfen und Spezereien. Und könnt ihr euch vorstellen, dieser ganze Zug des römischen Triumphators, des Feldherrn, der auch Gefangene hatte an Ketten, die durch die Straßen gingen. Sie zertraten die Blumen und es entstand ein angenehmer Duft, den jeder wahrnehmen konnte. Wir sind ein Gott, ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Nun, dieser Duft der zertretenen Blumen eines römischen Feldherrn mit seinem Siegeszug, der wurde auch vernommen von den Ungläubigen, von denen, die gefangen genommen waren. Sie alle rochen das. Nur das eine war, für den einen war es ein Geruch des Todes, weil sie wussten, jetzt steht das Gericht bevor. Für die anderen sagte ein Geruch des Lebens. trotz des Widerstandes, ihr Lieben, lassen wir uns nicht erschrecken. Lasst uns ein Geruch, ein Wohlgeruch sein für unseren Gott. Und in diesem Bild, das Paulus benutzt, ist Gott quasi der Kaiser, ja, an dem wir vorüberziehen. Ja, wir wissen, dass die Feindschaft könnte uns hier das Leben kosten. Aber genau das ist es, was der Herr Jesus von seinen Nachfolgern schon forderte. Und wir erinnern uns an Matthäus Kapitel 10, wo er sagt, wo Jesus selbst sagt, in Versen 38 und 39, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und deshalb lehrt Jesus auch zunächst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nun, meint ihr, dass Jesus Gefallen daran hat, dass sich Menschen gegeneinander bekriegen? Nun, das ist der Krieg, der entsteht, wenn das Evangelium verkündigt wird und von den einen angenommen wird und von den anderen abgelehnt wird. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Feindschaft ist etwas, was der Widersacher zu stiften sucht und was Jesus durch die Botschaft in diese Welt gebracht hat. Nun, der Feind, der Widersacher, er liebt Streit. Und wir kennen unseren Widersacher, den Teufel. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und deshalb gehört Streit auch nicht in die Gemeinde. Versöhnt euch. Und das ist auch die Botschaft, die Paulus hier ausdrückt. Wenn ihr würdig wandelt, dann seid ihr eins, denn steht ihr in einem Geist, dann kämpft ihr zusammen für den Glauben des Evangeliums, dann lasst ihr euch nicht einschüchtern und dann handelt ihr entsprechend. Und so ermahnt er nochmals in Kapitel 3 auch die beiden Schwestern, die im Streit waren, Kapitel 4, wo er sagt, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und dann, weil diese Schwestern nicht das regeln konnten, sagt er, und ich bitte dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Sie haben bereits gekämpft, sie haben bereits miteinander gekämpft. Samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Paulus macht es sehr deutlich, Einmütigkeit ist wichtig. Und so können wir uns einander ermutigen und wir müssen nicht uns erschrecken lassen von den Widersachern. Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Was ist das vierte Kennzeichen einer würdig wandelnden Gemeinde, einer umkämpften Gemeinde, die dem Evangelium von Christus folgt und dem Christus würdig wandelt? Sie ist begnadet mit Glauben und, wollt ihr es hören? Ja, Leiden. Vers 29 und 30, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Ja, wir wissen, die Gnade der Errettung zum Glauben, das wissen wir, ja. Er sagt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt. Die Philipper hatten das nämlich gesehen bei der Gemeindegründung, als Paulus unter ihnen war und Silas. Und jetzt hörten sie von diesem Kampf, den er in Rom hatte. Hier sind die zwei Realitäten, die Gott uns in seiner Gnade schenkt. Glauben und Leid um Christi willen. Der Gemeinde und ihren Gliedern ist die Gnade des Glaubens verliehen. Und ich denke, das verstehen wir. Ohne Gnade gäbe es nicht die Gemeinde Jesu Christi. Gnade, nochmals, ist dieses unverdiente Eingreifen Gottes in das Leben hilfloser Menschen. Sie sind nämlich geistlich tot und geistlich Tote können nichts tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, mit einem Toten zu sprechen. Ich habe es schon getan, als Rettungssanitäter auf dem Alaska Highway, wenn wir an eine Unfallstelle kamen und jemand nicht am Leben war. Keine Reaktion. Du konntest machen, was du wolltest. Du konntest nichts machen. Gott kann eingreifen in seiner Gnade, völlig hilflose Sünder zu retten. Gnade ist das unverdiente Eingreifen. Und zwar in das Leben hilfloser Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, damit sie sein Eigentumsvolk sein würden. Gnade ist die Gunst, die Gott ihnen durch sein aktives Retten gewährt. Nun, aus geistlich Toten werden Menschen, die das ewige Leben haben und einen Anspruch auf das erwartete Erbe besitzen. Nun hat dieses Leben allerdings auf dieser Seite der Ewigkeit immer noch Herausforderungen, die wir aber auch als Stärke sehen können, und zwar in dem Leid. Wir müssen reifen und uns immer wieder von Verfehlungen und Sünden reinigen. Und dafür nutzt Gott, der Herr, in unserem Leben auch die Gnade des Leidens. Du denkst, oh, ich will aber keine Leiden. Dann ist es ein Problem für dich. Denn dabei übersiehst du, dass das Leid um Christi willen ein Gnadengeschenk Gottes ist. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Botschaft, die sich von allen anderen Botschaften abhebt. Ihr Lieben, das wird im populären Christentum nicht betont. Leiden, oh nein, ich will mein Leid loswerden. Ich habe Probleme, ich will sofort zu einem Seelsorger. Ich will kein Problem. Das ist die Mentalität. Paulus beschränkt sich hier auf eine bestimmte Art des Leidens, des Leidens um Christi willen. Vers 29 nochmals. Euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Paulus spricht hier nicht von der Torheit, die in deinem Leben, die zum Leiden führt, sondern er spricht darum, dass du um seines Namens willen, dafür, dass du für ihn einstehst, sein Evangelium verkündigst und würdig wandelst, davon spricht er. Und warum muss dieses Leid sein? Dieses Lied, ja, ist gut. Das Leid um Christi willen ist in den Augen Gottes ein vortreffliches. Und ich möchte fast sagen, dass das effektivste Mittel, um uns leicht zur Selbstständigkeit oder Selbstgenügsamkeit tendierende Menschen zurück in die Abhängigkeit des Herrn zu bringen. Das Kind Gottes muss in der Abhängigkeit zu seinem Herrn leben, statt in sich selbst Genüge zu finden. Das ist unser Problem, häufig. Dass wir denken, oh, ich kann das schon irgendwie, das werde ich schon managen. Ah, ich kenne ja die Wahrheiten der Schrift, ich werde das schon irgendwie selbst managen. Falsch. Wir müssen daran erinnert werden durch das Leid, dass wir abhängig sind von unserem Gott. Jesus lehrte, getrennt von mir, nochmals, könnt ihr gar nichts tun, absolut nichts. Und vor allem aus diesem Grund lässt uns unser Herr das Leid um seinetwillen erfahren. Und zweitens ist das erfahrene Leid um des Christus willen zunächst auch ein Beweis deiner Errettung beziehungsweise deines Gottes fürchtigen Wandels. Habt ihr das gesehen, was dieser Text sagt? Da heißt es in Vers 28, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist. Das erinnert so ein bisschen an den Wohlgeruch für Gott, der für die einen ein Zeichen der Errettung ist, für die anderen ist dieser Wohlgeruch für Gott ein Zeichen des Gerichts, des kommenden Gerichts, des Todes. Nun für uns, die wir daran festhalten, an Christus zu glauben, ist es ein Beweis, dass unser Glaube echt ist. Es hilft dir zu erkennen, dass du in der Tat rettenden Glauben besitzt. Und gestern las ich in einem Buch von John Wesley die folgende kleine Begebenheit. Wesley war ein englischer Theologe und der Evangelist des 18. Jahrhunderts. Und es wird gesagt, Zitat, John Wesley ritt eines Tages eine Straße entlang, als ihm plötzlich bewusst wurde, dass er seit 3 Tagen keiner Verfolgung mehr ausgesetzt war. Seit 3 Tagen war kein einziger Stein und kein einziges Ei mehr auf ihn geworfen worden. Beunruhigt hielt er sein Pferd an und rief aus: Habe ich gesündigt und bin ich vom Glauben abgefallen? Wesley stieg von seinem Pferd, fiel auf die Knie und begann, Gott zu bitten, um ihm zu zeigen, wo er einen Fehler gemacht hat, falls es einen gab. Ein rauer Kerl auf der anderen Seite der Hecke überhörte sein lautes Gebet, schaute herüber und er erkannte den Prediger. Ha, ich werde es diesem methodistischen Prediger da schon, ich werde ihm schon dabei helfen, sagte er, hob einen Ziegelstein auf und warf ihn nach ihm. Der Stein verfehlte sein Ziel und fiel geradewegs neben John zu Boden. Darauf sprang Wesley freudig auf und rief, Gott sei Dank, alles ist gut, ich habe immer noch seine Gegenwart. Zitat Ende. Nun, was gibt uns das zu denken? Wir leben in einem Christentum mit einer ganz anderen Gesinnung und Prägung. Wir können heutzutage kaum etwas ertragen. Wir sind Warmduscher und Weicheier und rennen bei der kleinsten Schwierigkeit, beim geringsten Widerstand gleich zu einem Seelsorger, damit er das eigene Leid in uns stillt und sich ja nicht mehrt. Namenschristen sind nicht gewillt, um Christi willen zu leiden. Sie sind nur von der Partie und unter den Gläubigen zu finden, wenn ihre Wünsche und Vorstellungen erfüllt werden. Wenn ich nicht das kriege, was ich wollte, dann werde ich nicht mehr von der Partie sein. Aber ihr Lieben, die Gemeinde ist kein Club zum Wohlfühlen. Und sie ist auch nicht ein Wunschkonzert unserer eigenen Erwartungen. In der Gemeinde des lebendigen Gottes bestimmt der Lebendige, und er weiß, was dir am besten dient. Und dazu gebraucht er sehr effektiv auch das Leid. Paulus, Jakobus vielmehr, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, schreibt in Jakobus 1 und Vers 2 in den folgenden Versen dies: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung, heißt es der Text, aber das Wort, griechische Wort Perasmus spielt auf Prüfung an. Wenn ihr in mancherlei Prüfung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren wirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Warum? Damit ihr vollkommen und vollständig seid. Und es euch an nichts mangelt. Dafür kommen schwierige Prüfungen in unser Leben. Und in diesem Sinne dient das Leid, das durch Prüfungen um Christi willen hervorgerufen wird, der Bestätigung deines Heils. Denn du wendest dich nicht vom Glauben ab und sagst, nee, das will ich nicht. Du bleibst dabei, denkst nach und sagst, Herr, danke, du gebrauchst diese schwierigen Dinge. Gott setzt es als ein Mittel ein, wie Christus seine Kinder vollkommen macht. Er macht uns dadurch vollständiger, damit es uns an nichts mangelt, sagt Jakobus. Ihr Lieben, das Erstaunliche ist, selbst Gott, der Vater im Himmel, benutzte das Leid, um seinen Sohn zu vollenden. In Hebräer Kapitel 2 und Vers 10 lesen wir Folgendes. Da heißt es, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils. Wer ist dieser Urheber? Wer ist dieser Pionier, der dem vorausging, unserem Heil vorausging? Das ist Christus. Das ist der Jesus. Den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Und das heißt nicht, dass Jesus in irgendeiner Art und Weise nicht perfekt war, oder dass er Fehler oder Sünde hatte. Nein, er vollendete das Werk um unseretwillen. Und das ging nur durch das Leid, das der Vater für ihn bestimmt hatte, um unsere Erlösung zu bewirken. Wie wunderbar ist das? Wir werden gleich noch beim Mahl des Herrn etwas mehr darauf eingehen. Das um Christi Willen erfahrene Leid ist somit auch ein Beweis der zunehmenden Gleichförmigkeit, zu der wir gebracht werden. Wenn wir wie Christus sein wollen, dann wird die Gemeinschaft seiner Leiden ein klares Indiz dafür sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, Menschen greifen uns nicht an, weil unsere Nase nicht genau symmetrisch oder genau in der Mitte sitzt, sondern sie greifen uns an, weil wir eine Botschaft haben, die die Menschen ärgert. Sie wollen sie nicht hören. Und deshalb werden wir zum Ziel in dieser Gesellschaft. Und Jesus sagte in Johannes 15 so deutlich: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Ihr Lieben, geht ihr in die Kneipe und trinkt mit ihnen ein über den Durst, dann liebt euch die Welt. Ihr seid Buddies, ihr seid Kumpel, ihr seid coole Typen, die sich genauso besaufen wie sie. Aber das tun wir nicht als Kinder Gottes. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Was für ein Geschenk, dass wir in dieser Welt wie Christus behandelt werden. Was für ein Geschenk, dass wir schon in dieser Welt gemäß Christus verändert werden. Und die Apostel demonstrierten das. Erinnert euch, schlag bitte mit mir noch einmal diesen so deutlichen Text auf aus Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Als die Apostel vor den Hohen Rat kamen, sehen wir die Glieder des Hohen Rates, wie sie die Apostel, die Gesandten des Herrn, herbeiriefen und ihnen Schläge gaben. Da, Vers 40 und 2 bis 42. Und sie verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Hier ist der Widerstand, hier sind diese Widersacher. Und was wäre eine Reaktion zu sagen, oh, ja, ich mache das nicht, ich bin ganz lieb, ich verdrücke mich, ich mache gar nichts mehr. Nee. Sie waren unerschrocken. Sie entließen sie. Und was ist der nächste Vers? Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und? Hier kommt es, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus, dem Christus, also zu verkündigen. Das ist die angemessene Reaktion. Diese gesandten Jünger, Apostel des Herrn Jesus, standen fest im Glauben. Die ließen sich in keiner Weise beeindrucken. Leider ist das richtige Verhalten auf Leid heute bei Christusbekennern oft nicht zu finden. Viele Christusbekenner haben keine Verwurzelung im Wort, keine Verwurzelung in Christus. Und sie betrachten das Leid oft als eine Strafe Gottes. Oh, was habe ich getan? Gott straft mich jetzt. Mir geht es so schlecht. Gott muss mich strafen. Oder der Satan hat einen Sieg errungen. Ich musste erst in den vergangenen Tagen einem Pastor einer Gemeinde sagen, der so argumentierte, Satan erringt hier einen großen Sieg. Ich sage, nein, sehe das nicht so. Christus reinigt deine Gemeinde. Gib dem Satan nicht so viel Ehre. Wir können das Leid richtig einordnen, sie können es nicht. Und ihr wisst sicherlich, was mit ihnen geschieht. Lasst uns das einmal von Jesus sehen. Wir beschäftigen uns in naher Zukunft mit dem Matthäus-Evangelium und unserer Bibelstunde. Herzliche Einladung dazu an dieser Stelle. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns die Autorität des Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir, wie es Auflehnung gegen ihn gibt. Und in dem Kapitel 13 drückt sich das so aus, dass Christus reagiert auf diese Auflehnung und er spricht zu den Leuten in Gleichnissen. Und da führt er ein Gleichnis an. Schaut euch mal Vers Kapitel 13 an, Vers 3. Und dieses Gleichnis ist euch sicherlich sehr wohl bekannt, aber es zeigt uns genau das an, was geschieht, wenn Verfolgung oder Leid kommt. Heißt es Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat, was macht man damit? Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und jetzt geht weiter zu Vers 18, da wird genau erklärt, was es bedeutet. Weil selbst die Jünger waren teilweise noch in dem Zustand, dass sie sagten, erklär uns das mal, wir verstehen das nicht. Jesus war gewillt, den Seinen zu erklären, was es bedeutete. Vers 18, so hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es nun an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden annimmt. Das ist genau die Person, die ich mit Namenschristen oder Bekennerchristen nenne. Wenn nun Bedrängnis, heißt es da, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Ihr Lieben, solche Leute fallen weg. Sie wollen diese Dinge nicht. Sie haben gesagt, da, für mich ist etwas Besseres dabei vorhanden. Ich will kein Leid haben. Und sie verachten die Gnade des Leidens in ihrem Leben. Ihr Lieben, bitte seid niemals überrascht, dass es Schwierigkeiten, dass es Hass und Verfolgung und Anfeindung von Menschen um euch herum geben wird. Judas sagt es auch, das haben die Propheten, die Apostel euch zuvor gesagt. Es werden Spötter auftreten in der letzten Zeit. Spötter, die kommen, die werden das Evangelium angreifen. Die werden sagen, ha, wo ist denn euer Jesus? Sollte er nicht schon lange wiederkommen? Ich sehe keinen Jesus. Lieben, seid mutig, schreibt Paulus den Korinthern, 1. Korinther Kapitel 16 und Vers 14. Wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Rechnet damit, denn das ist ein Zeichen der Erlösung für euch. Ihr Lieben, uns ist ein wunderbarer Dienst gegeben worden. Uns allen in der Gemeinde, wir haben den Dienst des neuen Bundes. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft, und das sind wir, er vergleicht sich mit diesen Tontöpfen, die oftmals für niedrige Zwecke benutzt werden. Wir wollen nicht wissen, wofür im Einzelnen, aber für Müll und allen möglichen Unrat. So vergleicht es sich. Aber wir haben diesen kostbaren Dienst in uns. Wir haben diesen Dienst bekommen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Stell dir vor, wir sind Herkules und wir haben Muskel, wir sind Muskelprotze und wir können alles allein machen. Nein, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und unsere Zerbrechlichkeit wird uns immer wieder offenbar gemacht. Und wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das Sterben wird offenbar an unserem Leib, denn wir sterben. Wir sind Kreaturen, die der Endlichkeit unterworfen sind, am äußeren Menschen, im Leib. Aber der Innere lebt. Und durch die Botschaft des neuen Bundes gibt es neues Leben. Und so wird das neue Leben offenbar. Weiter schreibt Paulus in den Korinthern, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorüber und leicht ist, hört mal, was er sagt. Unsere Bedrängnis ist vorübergehend und leicht. Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ihr Lieben, das kurze Leben hier auf dieser Erde ist nicht der Rede wert. Im Vergleich, wir können es nicht mal in Prozenten oder Promille oder sonst irgendwas ausdrücken. Es ist so wenig. Es ist so leicht. Eben gegenüber dieser großen Herrlichkeit, die auf uns, diese gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das was? Auf das Unsichtbare. Das glauben wir. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und jetzt sagt er den Philippern zum Schluss, seht ihr, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt. Und er bezieht sich auf das Leid, das er erfahren hatte, als er unter ihnen war und jetzt von mir hört. Das ist das Leid, das er erfährt während der Hausgefangenschaft in Rom. Ihr Ring, wörtlich Agon, Agonie, haben wir davon, fand nicht nur um Christi willen, sondern auch auf der Ebene der größten Stadt, nämlich auf der Ebene der Apostel. Sie hatten den gleichen Kampf. Was für eine Ehre! Jetzt, so wie der Apostel Paulus, standen auch sie in diesem Kampf. Das macht er ihnen bewusst. Leute, nicht nur ich hier in Rom, sondern auch ihr vor Ort in Philippi, ihr seid in diesem Kampf. Ihr müsst zusammen feststehen, eines Sinnes sein und dann miteinander kämpfen. Nicht gegeneinander, ihr Lieben. Versöhnt euch. Lasst euch nicht erschrecken. Als Gemeinde standen sie dem großen Apostel somit in nichts nach. Sie sollten nicht erschrecken, sondern in einer Gesinnung und absoluter Einheit den Kampf für den Glauben im Angesicht der feindlichen Gesinnten gemeinsam fortsetzen. Das ist Gemeinde, die dem Evangelium von Jesus Christus würdig wandelt. Diese Gemeinde ist eine leidende Gemeinde, weil sie das umsetzt, wozu sie berufen sind. Wir sollen Licht und Salz sein. Lasst uns das auch sein, an diesem Ort. Licht und Salz in Barnim zu sein, damit Menschen erkennen können, wer wir sind, aber vielmehr, wer unser Herr Jesus Christus ist, der für uns gelitten hat, uns begnadet hat mit Glauben und uns das Vorrecht gegeben hat, um seines Namens willen zu leiden. Lasst uns beten. Herr, hilf du uns. Hilf du mir, mein Leben würdig des Evangeliums zu führen, dein Evangelium. O Herr, du hast alles für mich getan, du hast alles für uns getan, auch kollektiv als Gemeinde. Du hast, lieber Vater, deinen Sohn gegeben. Wie solltest du uns mit ihm nicht alles geben? O Herr, hilf uns, gemeinsam fest in einem Geist zu stehen. Hilf uns, einmütig miteinander zu kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Herr, wir wissen, es ist wenig Zeit. Es ist böse Zeit. Hilf uns, diese Zeit auszukaufen. Hilf uns, dass wir begreifen, es ist böse Zeit und wir wollen uns in keiner Weise einschüchtern lassen von den Widersachern. Denn wir wissen, dass es ein Zeichen des Verderbens für sie ist. Für uns aber, die wir glauben, ein Zeichen des Lebens, der Errettung. Herr, du bewirkst diese Dinge. Du bewirkst die Tatsache, dass wir feststehen. Du bewirkst unser Vorankommen. Danke, dass du uns so begnadigt hast. Herr, dass wir auch durch das Leid, das wir als natürliche Menschen und zunächst auch oft wir selbst manchmal ablehnen, weil es nicht angenehm ist, zu leiden und Schmerzen zu erdulden. Aber Herr, wir wollen das gerne tun, um deines Namens willen. Öffne uns die Augen für die Ewigkeit, diese herrliche Ewigkeit, diese gewichtige Ewigkeit, dass wir nicht zurückscheuen. Lass uns den Kampf kämpfen, den wir auf den Seiten der Schrift auch bei den Glaubenshelden gesehen haben, die du vor uns schon hast glauben lassen, die du vor uns hast leiden lassen. Herr, hilf du uns, in Hinsicht auf das Leiden die Propheten zum Vorbild zu nehmen, um unser eigenes Leid auch in ein richtiges Verhältnis zu setzen. Herr, gebrauche du, was immer es nötig ist, uns dorthin zu bringen, wo du uns haben willst. Wir wissen, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, vollenden wirst bis auf den Tag, an dem du kommst. Herr, und wenn es auf dieser Seite der Ewigkeit nicht vollendet wird, du wirst es vollenden. Du wirst uns verherrlichen mit dir zusammen. Und alle, die uns vorausgegangen sind, sie werden warten, dass wir gemeinsam verherrlicht werden mit dir bei deiner Ankunft auf diese Erde. Herr, komme bald und dein Lohn mit dir. Hilf uns, würdig zu wandeln, um deines Namens willen. Amen.